Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Skepsis bzw. sinkendes Vertrauen in die Medien. Damit könnte man einige Themen der heutigen Sendung überschreiben bzw. zusammenfassen. Und dieses Misstrauen, das ist ein gesamtgesellschaftliches und ein gesamteuropäisches Phänomen. Großbritannien, Österreich, Frankreich, das haben wir heute alles. Und wir beginnen heute in Deutschland. Zu einseitig und zu politisch unausgewogen sei die Berichterstattung der Öffentlich-Rechtlichen hier in Deutschland. Dieser Vorwurf tönt Journalistinnen und Journalisten nicht mehr nur aus populistischen Netzwerken entgegen. Längst sind auch viele Vertreter demokratisch gewählter Parteien der Überzeugung, eine andere bzw. kritische Betrachtung ihrer Überzeugung sei eine links-grüne Betrachtung, links-grün in Anführungsstrichen. Die eine Frage ist, ob ein Medium links-grün ist, wenn es Rassismus als Rassismus bezeichnet und den Klimawandel als Klimawandel. Die andere Frage ist, welche Belege für diese angeblich einseitige Gewichtung es gibt. Und dafür werden gern diverse Studien angeführt, die das eindeutig belegen, angeblich. Einige dieser Studien haben Mitarbeiter der FU Berlin jetzt ein wenig genauer analysiert. Christopher Obhofen berichtet.
Das Herz des deutschen Journalisten schlägt links, so titelte vor etwas mehr als einem Jahr die Neue Zürcher Zeitung. Neutralen Journalismus gibt es kaum, heißt es da weiter. Für den NZZ-Redakteur ist das Problem klar. Die deutschen Journalisten sind zu links und berichten auch dementsprechend. Ähnliche Aussagen finden sich nicht nur in rechtspopulistischen Medien, sondern auch in Artikeln des Cicero. Auch Springer-Chef Matthias Döpfner und Ex-Spiegel, jetzt Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer, argumentierten schon so. Einige von ihnen stützten sich dabei auf eine Befragung, die 10 Jahre alt ist und genau dieses Ergebnis gar nicht hergibt. Die Journalismusforscherin Professor Margret Lünenborg von der Freien Universität Berlin ist Mitautorin der Studie. Sie sagt,
das Ergebnis zeigt, dass die größte Gruppe, etwas mehr als ein Drittel, sich keiner Partei zuneigend beschreibt.
Die Studie wird also oft nicht richtig zitiert. Fehlschlüsse und Fehlinterpretationen sind keine Seltenheit. Nicht nur die AfD bezeichnet Journalisten gern und häufig als politisch links. Auch aus der Union hört man das mitunter. CSU-Mann Alexander Dobrindt wetterte beispielsweise einst gegen eine linke Meinungsvorherrschaft. Von der politischen Einstellung lasse sich aber gar nicht auf die Berichterstattung schließen, argumentiert Journalismusforscherin Lünenborg.
Das ist ein Kurzschluss. So funktioniert Journalismus nicht. In Strukturen, in denen eben nicht jeder einzelne Journalist, Journalistin nur das schreibt, was er sie selber denkt.
Ein Ergebnis der Studie: Viele Journalisten halten das Haus, für das sie arbeiten, für deutlich konservativer, als sie sich selber einschätzen würden. Zum selben Ergebnis kommt auch eine Studie aus der Schweiz, auf die Sebastian Haupt verweist. Er arbeitet für Katapult, einem Magazin für Sozialwissenschaften. Haupt nennt noch einen weiteren wichtigen Punkt.
Eine Chefredaktion oder die Blattlinie ist durchaus darüber entscheidend, wie die Berichterstattung aussieht. Und die scheinen, zumindest diese Umfrage zufolge, und ich halte das für glaubhaft, durchaus eher konservativer zu sein als Teile ihrer Journalisten, die sie beschäftigen.
Und das wird durch Lünenborgs Befragungen bestätigt. Denn Chefredakteure sind oft konservativer als ihre Mitarbeiter. In vielen Artikeln wird das aber nicht erwähnt. Als im vergangenen Jahr der Reuters Digital News Report, dort ging es um die Nachrichtennutzung im internationalen Vergleich, veröffentlicht wurde, hieß es unter anderem dazu in der Welt am Sonntag, die politische Mitte werde in der Tagesschau und bei ZDF heute nur minimal gestreift. Eine Fehlinterpretation, die an vielen Stellen zu lesen war. Die deutschen Autoren der Studie haben wegen der anhaltenden Diskussion deshalb eine Erklärung veröffentlicht. Darin heißt es:
Der wichtigste Befund besteht darin, dass alle hier berücksichtigten Nachrichtenformate Menschen im gesamten Spektrum politischer Orientierungen erreichen.
Dabei war vor allem der Tagesschau unterstellt worden, sie sei einseitig linksorientiert. Tatsächlich zeigen die Ergebnisse das Gegenteil, wie aus der Erklärung der Forscher hervorgeht.
Die Tagesschau ist bei allen anderen politischen Orientierungen das Angebot mit der höchsten Reichweite. Also auch Menschen, die sich etwas rechts oder weit rechts von der Mitte ansiedeln, sehen eher die Tagesschau als RTL aktuell.
Einzige Ausnahme: Personen am äußersten linken und rechten Rand bevorzugen RTL aktuell. Eine weitere Untersuchung, die also mehrfach missinterpretiert worden ist. Haupt vermutet, dass solche Studienergebnisse manchmal vorsätzlich falsch wiedergegeben werden.
Wir haben eine ganze Menge eher rechtspopulistischer Medien, die also versuchen, eine Frontstellung zwischen Elite und sich selbst zu ziehen. Das heißt, auf einmal werden ganz viele demokratische Selbstverständlichkeiten zu linken Projekten verklärt. um sich eben den Ruch des Freiheitskämpfers zu geben.
Eine solche Erfahrung hat auch Journalismusforscherin Lünenborg mit ihrer Studie machen müssen.
Eine manipulative Fälschung der Daten bei der Darstellung der politischen Zuneigung zu bestimmten Parteien haben wir mehrfach Daten, die nachvollziehbar von AfD-Akteuren über Social-Media-Kanäle zirkuliert wurden.
Nach Meinung von Sebastian Haupt gelten die Angriffe vor allem einer Mediengruppe.
Die Öffentlich-Rechtlichen sind eigentlich so der Hauptgegner dieser Behauptung. Das heißt, die sind permanent diesem Angriff auch ausgesetzt, regierungstreu zu berichten, linksgrün durchsetzt zu sein, Fake News zu betreiben, Klimahysterie zu betreiben.
Zu linke Berichterstattung der Medien. Forscher der FU Berlin sind dieser Frage studienmäßig nachgegangen. Christoph Orphoven hat darüber berichtet hier in Medias Res. So, morgen ist es soweit, nach gefühlten 20 Jahren Brexit. Wir blicken jetzt drauf, beziehungsweise auf die aktuelle politische Situation in Großbritannien und auf die Frage, ob beziehungsweise inwiefern die Ankündigung der BBC mit dieser Lage zusammenhängt. Die Ankündigung, bis 2022 rund 450 Stellen zu streichen und damit bis zu 80 Millionen Pfund zu sparen. Gestern hat die BBC das bekannt gegeben und das, wie gesagt, zwei Tage vor dem Brexit. Friedbert Meurer in London, bevor wir über die politischen Zusammenhänge sprechen, in welchen Bereichen möchte die BBC diese Stellen abbauen?
Also es hat gestern eine interne Infoveranstaltung gegeben und da wurden Sendungen genannt, zum Beispiel und vor allen Dingen BBC Newsnight, eine legendäre Fernsehsendung, politische Magazinsendung, bei denen Personal gestrichen werden soll, was dann dazu führt, dass die Sendung weniger Themen produzieren kann, weniger investigative Geschichten machen kann. Eine zweite renommierte Fernsehsendung ist Victoria Derbyshire, eine Sendung, die morgens läuft, preisgekrönt deswegen, weil es sich um ein Format handelt, bei dem die sogenannten bildungsfernen Schichten erreicht werden, indem man einfach mit einfachen Leuten im Studio über die Folgen von Politik redet. Beim Radio soll auch gespart werden, vor allen Dingen beim BBC World Service. Beim Auslandsrundfunk wird eine Morgensendung unter anderem gestrichen. Und bei BBC Radio 4, dem News-Kanal im Radio, soll die Mittagssendung BBC World at One betroffen sein.
Also ich fasse zusammen, das sind ja sehr wichtige, zum Teil Nachrichtenformate und Magazine, wichtige journalistische Formate. Wie begründet die BBC diese Kürzungen?
Absolut, es geht wirklich ans Eingemachte. Begründet wird natürlich damit mit dem Spardruck. Man habe nun mal zugesagt und sei gezwungen durch die letzte Gebührenrunde, dass man im News-Bereich 80 Millionen Pfund, also etwa 95 Millionen Euro jährlich einsparen muss. Das ist die eine Begründung. Die andere, hieß es in dieser Infoveranstaltung, wir wollen die BBC modernisieren. Die Fernsehgewohnheiten haben sich geändert. Wir erreichen nicht mehr die unter 35-Jährigen. Wie wollen wir das machen? Wir wollen das machen, indem wir zum Beispiel Story-Teams bilden, die dann übergreifend arbeiten für verschiedene Sendungen, für verschiedene Programme, fürs Digitale. Und beim Digitalen heißt es, das jüngere Publikum ist nicht an Sendungen interessiert, sondern an einzelnen Stories. Deswegen dieser Umbau, von dem es heißt, schlank und modern, das soll die neue BBC werden.
Also Modernisierung, das klingt nach plausiblen bzw. nachvollziehbaren Argumenten. Dennoch, ausgerechnet zum Zeitpunkt des Brexit, dem Zieltermin der Regierung unter Boris Johnson, der ja in der Vergangenheit nicht nur über die Kosten der BBC, sondern auch über deren generelle Existenz laut nachgedacht hat, besteht hier möglicherweise ein Terminzusammenhang, beziehungsweise ist es ein Johnson-Entgegenkommen seitens der BBC?
Also das Ganze ist vor einigen Tagen oder schon vor zwei Wochen durchgesickert, das mit der Sendung Victoria Derbyshire zum Beispiel. Also ich glaube, da hat man dann reagiert im Timing, dass man die Mitarbeiter informieren muss. Ich glaube weniger. Ich sehe weniger den Zusammenhang zum Brexit, sondern den Zusammenhang, dass eben seit 9 Jahren jetzt eine konservative Regierung in Großbritannien, in London regiert, die BBC eben etwas an die Kandare nehmen will. Sie hat die BBC gezwungen, 800 Millionen Euro aus dem Etat herauszuschneiden. Die BBC hat reagiert, dass man nicht mehr die über 75-Jährigen von den Fernseh- und Radiogebühren befreien will. Riesenärger hier, riesengesellschaftlicher Ärger. Boris Johnson dann im Wahlkampf mit dem Gedanken gespielt, die Gebührenpflicht für die BBC abzuschaffen. Das sind harte Schüsse. Im Kern geht es den Konservativen darum, die BBC schlanker zu machen und bei der BBC einfach Geld und Mitarbeiter einzusparen.
Aber vielleicht sprechen wir nochmal über das journalistische Selbstverständnis der BBC. Die Angriffe in den letzten Jahren richtet sich ja auch schon auch auf die Berichterstattung. Interviews seien zu kritisch, die Berichterstattung sei nicht ausgewogen genug. Wie steht es um das Selbstverständnis innerhalb der BBC?
Also das große Thema ist da jetzt ein Interview, was der scheidende Generaldirektor Lord Tony Hall gegeben hat. In diesem Interview sagt Hall, dass er der Meinung ist und empfiehlt, in der BBC, sowohl im Fernsehen als auch im Radio, Interviews mit Politikern weniger konfrontativ zu führen. Mhm. Er begründet das damit, man möge doch einfach bitte sich vor Augen halten, ein Politiker steckt in Zwängen, es gibt niemals 100% weiß, niemals 100% schwarz. Natürlich gibt es immer Grauzonen, das möge man dann auch reflektieren. Da sagen einige, das ist ein Einknicken jetzt vor der Politik. Andere sagen, man möge zur Kenntnis nehmen, dass tatsächlich Hörer und Fernsehzuschauer der Meinung sind, es macht keinen Sinn, wenn alle 10 Sekunden ein Politiker unterbrochen wird. Man soll ihm doch ein bisschen mehr Gelegenheit geben, seine Gedanken zu formulieren. Also die BBC läuft ein bisschen Gefahr, Hörer zu verlieren, vielleicht ältere Hörer, die das nicht mögen, und auch Politiker, die den Interviews dann ausweichen.
Friedbert Meurer, zum geplanten Stellenabbau der BBC. 450 Stellen sollen in den nächsten 2 Jahren dort abgebaut werden. Dankeschön. Skepsis bzw. sinkendes Vertrauen in die Medien, damit könnte man die ersten beiden Themen der heutigen Sendung zusammenfassen, das habe ich eben schon zu Beginn quasi formuliert. Wir schauen nun nach Frankreich und ein anderes Beispiel, was auch ganz gut zeigt, wie es um das Vertrauen in die Medien steht. Nur noch etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung glaubt dort, was etablierte Medien schreiben und senden, und damit dieses Vertrauen ein wenig wieder anwächst, haben einige Plattformen nun zum Dialog aufgerufen. Nicht im Netz, sondern 1:1. Sich treffen und in Workshops debattieren. Susanne Krause war dabei.
Im Untergeschoss des Foyers von TF1, dem größten französischen TV-Sender, läuft an diesem Januarabend ein Schreibworkshop. Sein Thema: die Medien im Jahr 2050. An den Bistrotischen sitzen je 4, 5, zumeist junge Männer und Frauen. Pro Tisch ein Team. Eine Geschichte. 2047 sei es zum totalen Shutdown der traditionellen Medien gekommen, fabuliert eine Gruppe. Ein Computervirus habe sie lahmgelegt. Keine Radioanstalt, kein TV-Kanal könne mehr senden, keine Zeitung mehr gedruckt werden. Und jetzt fragen sich die Nachwuchsautoren. Andere setzen auf Rollenspiel.
2050. Bei einem Kaffee klicke ich auf dem Bildschirm die Nachrichten an. Brände in Moskau, die Vereinten Nationen eröffnen ein neues Straflager auf dem Mars. Danke, mir reicht's. Ich drücke den Knopf für positive Nachrichten. Ah, eine Meldung. Was wäre die gute Nachricht?
Begeistert wird der Faden weitergesponnen. Ein Mit-30er resümiert:
On entend beaucoup de choses assez négatives toute la journée, on en a déjà assez.
Man hört von früh bis spät viel Negatives, insbesondere in den Medien. Davon habe ich wirklich genug. Beim Workshop denken wir uns Geschichten aus, die wir in 30 Jahren gerne erleben würden.
Er wolle seine Visionen zur Verbesserung der journalistischen Arbeit in Frankreich einbringen, ergänzt ein weiterer Teilnehmer.
Faire évoluer la pratique du journalisme en France.
Die Medien sollten kollaborativer arbeiten, neue Formate entwickeln, auf mehr Zusammenarbeit mit uns Bürgern setzen. Wir wollen so viele Ideen wie möglich entwickeln für die Zukunft der Medien.
D'ouvrir le champ des possibles et d'avoir un maximum de pistes pour inventer cet avenir des médias.
Organisiert wird der Workshop von den Machern der Online-Plattform Bürger und Medien. Dort können Bürgerinnen und Bürger mit Journalisten chatten, Medienkritik üben, in Foren gemeinsam Vorschläge für eine bessere Berichterstattung ausarbeiten. Die Initiative findet viel Echo. Innerhalb von 2 Monaten, sagt Franck Escoubès, sind knapp 12.000 Beiträge eingegangen. Escoubès leitet das Unternehmen Blue Nove, Betreiber der partizipativen Online-Plattform.
Das Thema hat es in sich. Es beinhaltet technologische Fragen. Beim Kampf gegen Fake News geht es um Algorithmen, Filterblasen, um die automatische Erkennung gewisser Inhalte. Dazu gehören aber auch juristische Fragen, der Ehrenkodex der Medien und Ähnliches.
Beim Projekt Bürger und Medien arbeiten, ein Novum, große französische Medien Hand in Hand zusammen, darunter die öffentliche Fernsehgruppe France Télévisions und ihr Hörfunkpendant Radio France, der größte private TV-Sender TF1, die Verlagsgruppe Ouest France, auflagenstärkster Anbieter von Regionalblättern, oder auch die katholische Tageszeitung La Croix. Dabei hat jeder der Partner auch schon eigene Initiativen aufgelegt, vor allem um den Vorwurf mangelnder Bürgernähe zu entkräften. Schlagartig ins Bewusstsein der Medienmacher geriet dieser Vorwurf, als die soziale Protestbewegung Gilets Jaunes, die Gelbwesten, im November 2018 aufkam. Beim Schreibworkshop erinnerte sich Eric Valmire, Nachrichtenchef bei Radio France, an die damaligen Gewaltexzesse.
Als unsere Reporter bei den Gelbwesten-Kundgebungen waren, mussten wir ihnen Bodyguards zur Seite stellen. Eine absolute Premiere. Selbst im Irak und in Afghanistan sind sie ohne Schutzpersonal unterwegs.
Ende Februar wollen die Macher der Online-Plattform den Medien konkrete Maßnahmen unterbreiten, die geeignet sind, das Vertrauen der Bürger zurückzugewinnen.
Also mehr Vertrauen in die Medien in Frankreich, und zwar durch Workshops. So, und nun ein kleines Stück Zeit- bzw. Verkehrsgeschichte. Genau, von Musikfans gehasst, denn sehr oft ragte dieser Triller in bereits angespielte Lieder im Radio hinein, und damit war dann auch nicht nur das Lied, sondern auch der Kassettenmitschnitt, Achtung Wortspiel, verhinzt, der sogenannte Hinz-Triller, der den Verkehrsfunk traditionell begleitet und hier im Deutschlandfunk vom Toningenieur Werner Hinz in den 70ern entwickelt wurde. Dieser Triller teilte Autoradios mit, jetzt kommen die Staumeldungen. Und nun steht dieser Sound vor seinem Ende hier im Deutschlandfunk, denn auch sie werden Geschichte sein am 31.01., genau wie die britische EU-Mitgliedschaft, die Stau- bzw. Verkehrsmeldungen. Und ausgerechnet diese kühl-sachlichen Straßeninformationen scheinen für einige Zuhörer und Zuhörerinnen etwas ganz Persönliches zu haben. Für unseren Kollegen Fritz Tietz zum Beispiel. Bitte, Herr Tietz.
Vor einigen Jahren fing das an. Als es gelegentlich noch schneite in unseren klimagewandelten Breiten, ein Montagmorgen. In Deutschland hatte es einen heftigen Wintereinbruch gegeben. Nichts ging mehr auf den Autobahnen. Entsprechend lang gerieten die Verkehrsmeldungen im Deutschlandfunk, den ich zum Frühstück immer höre. Nie zuvor aber war ich auf die Idee gekommen, alle Staus zu einer Gesamtlänge zu addieren. Ich kam auf über 300 Kilometer. Damit war es um mich geschehen. Ich addierte nun täglich den allmorgendlichen Stauirrsinn im Kopf mit, hielt das anfangs bloß für eine hübsche, frühstücksbegleitende Konzentrationsübung, bis mir einmal meine Frau in eine Kilometerangabe quatschte und ich sie deshalb mit einem haltlosen »Sei doch bitte mal still« anherrschte. Da ahnte ich, das war wohl eine veritable Meise, die ich mir da eingefangen hatte. Seit einiger Zeit addiere ich zu den Kilometerangaben auch noch die Nummern der Autobahnen, auf denen sich die Staus bilden, plus die Zeitverluste. Ich mache also aus A3 Arnheim Richtung Oberhausen zwischen Hüngse und Dinslaken Nord 3 Kilometer Stau, Zeitverlust 10 Minuten, die Rechnung 3 plus 3 plus 10 gleich 16 auf. Folgt dann A4 Chemnitz Richtung Erfurt zwischen Jena-Göschwitz und Apolda, 3 Kilometer Stau, Tagesbaustelle bis 17 Uhr. Addiere ich alle genannten Zahlen nicht nur blitzschnell zu 24, sondern rechne gleich noch die Summe 16 aus der vorherigen Addition dazu. Und so weiter, bis alle Meldungen durch sind. Problem nur, oft komme ich schon bei den 2, erst recht aber den dreistelligen Autobahnkennzahlen mit dem Kopfrechnen nicht mehr nach. Und muss es doch zwanghaft immer wieder versuchen. Zum Verrücktwerden. Nur wer dauernd im Stau steht, dürfte als noch durchgeknallter gelten. Genau dieser Quatsch wird aber hoffentlich bald der Vergangenheit angehören. Der massenhafte Autobahnstillstand nämlich, beziehungsweise die freie Fahrt für freie Bürger, wie manche das ja immer noch nennen, Zu sehr mehren sich jedenfalls im Moment die Zeichen für eine auto- und damit auch staubefreitere Zeit. Eines setzte gerade der Deutschlandfunk, indem er ankündigte, zum 1. Februar schon mal die Staumeldungen abzuschaffen. Einfach nicht mehr zeitgemäß, hieß es. Außerdem gewinne man so 30 Minuten täglich beste Sendezeit fürs Programm. Und ich endlich wieder meine Frühstückssouveränität zurück, so meine Hoffnung. Aber noch ist es nicht ganz so weit. Einmal muss ich morgens noch rechnen. A7 vor dem Elbtunnel in beide Richtungen über 15 Kilometer. Macht zusammen? Richtig, 37. Ich sag ja, irre.
Fritz Tietz und sein besonderes Verhältnis zu den scheidenden Verkehrsmeldungen. Und jetzt sind Sie dran. Sie an den Radios, beziehungsweise Sie, Sören Brinkmann. Willkommen im Studio, Medias Res im Dialog, morgen mit genau diesem Thema.
Genau mit diesem Thema, Herr Wellendorf. Ja, wir haben es gerade schon gehört. Also weniger Verkehr bzw. keine Verkehrsmeldungen mehr. Dafür dann mehr Platz für Nachrichten. Und ich habe mir einfach mal den Spaß gemacht, hier ein paar Staumeldungen jetzt aktuell rauszusuchen. Ja. Und da sind eben Namen wie Hamburg-Billstedt oder Dreieck-Werder, Lenin, Magdeburg-Zentrum, gut, Vollmarstein, Reda-Wiedenbrück. All diese Namen, die uns bisher hier im Programm
vermisse Sie jetzt schon.
Fast immer halbstündlich begleitet haben. Diese Namen, die werden wir bald alle nicht mehr hören, beziehungsweise wirklich nur noch in wenigen Ausnahmefällen, wenn denn von dort etwas zu berichten ist. Die Verkehrsmeldungen eben werden zum 1. Februar abgeschafft und wir möchten von Ihnen wissen, was halten Sie davon und vielleicht erzählen Sie auch, was Sie verbinden mit den Verkehrsmitteln.
Und vielleicht, ob das Ganze in einem größeren Kontext zu sehen ist. Ich denke jetzt an Dinge wie Klimakrise, die von vielen beschrieben wird und nun jetzt auch die Verkehrsmeldung. Also vielleicht beschwöre ich da auch nur einen Zusammenhang hinaus, aber was hat das?
Genau, also es gibt ja einige Kritiker, die auch jetzt schon länger gesagt haben.
Warum der Fokus räumt man, auf den Verkehr.
Warum räumt man diesen Verkehrsmeldungen, warum räumt man dem Auto da so viel Platz ein? Auch das ist natürlich eine Frage, ein Thema. Eine Umfrage im vergangenen Jahr von Hörern hat ergeben, dass zwei Drittel gesagt haben, Verkehrsmeldungen sind uns eigentlich weniger wichtig oder gar nicht wichtig. Und eben daraus hat der Deutschlandfunk jetzt die Konsequenz gezogen, dass zum Samstag dann keine Verkehrsmeldungen mehr gesendet werden.
Vielleicht wäre ja mal wichtiger, dann die Verspätung oder auch Nichtverspätung der Deutschen Bahn zu vermelden.
Möglicherweise auch das. Vielleicht sind das ja Ihre Ideen, die Sie uns morgen mitteilen. Ich möchte Ihnen auf jeden Fall noch sagen, dass morgen ich nicht alleine im Studio sein werde, sondern unser Nachrichtenchef Marco Bertolaso wird mit dabei sein und auch unser Chefsprecher Gerd Daaßen. Auch die können Ihnen noch mal ausführlich erklären und erzählen, was es damit auf sich hat, dass wir keine Verkehrsmeldungen mehr machen.
Telefonnummer, bitteschön.
Die sage ich noch. 0221 345 3451. Sie können ab sofort schon auf den Anrufbeantworter sprechen und morgen dann ab 15.35 Uhr live in die Sendung kommen. Und 0221 345 3451.
Genau. Und eine Mail können Sie auch schreiben, mediasres-dialog@deutschlandfunk.de.
Genau.
Sören Brinkmann, Dankeschön.
Gerne.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Dietmar Denner, ich bin Redaktionsleiter des Gäubote der Herrenberger Zeitung im Landkreis Böblingen in Baden-Württemberg. Unsere Headline für die morgige Ausgabe und für unser Online-Portal www.gäubote.de lautet Atemmasken vor dem Ausverkauf. Es geht dabei um die Sorgen vieler Menschen vor dem Coronavirus, weshalb sie in den Apotheken ganze Bestände an Atemmasken leer kaufen.
Ja, Atemmasken ausverkauft, vielleicht gibt es noch Mundschütze. Das können Sie rausfinden, wenn Sie in die Apotheke Ihres Vertrauens gehen. Das war's von Medias Res. Morgen, wie gehört, Medias Res im Dialog zum Thema Verkehrsmeldung hier im Rundfunk. Im Anschluss an diese Sendung der Büchermarkt. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Mein Name ist Sebastian Wellendorf. Machen Sie es gut.